Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert, willkommen. Die USA sind eingestiegen in den Luftkrieg zwischen Israel und Iran und haben drei iranische Atomanlagen angegriffen und dabei bunkerbrechende Bomben eingesetzt. Wie es um die Kulturgüter im Iran in dieser eskalierten Situation steht, dazu gleich mehr. Außerdem in dieser Ausgabe zweimal Berlin, zweimal Köln. Das Medien- und Dokumentarfilmfestival Doxumentale, barocke Blütenpracht in einer Gemäldeausstellung im Wallraf-Richartz-Museum, das Afri-Cologne-Festival, eben schon erwähnt, auch bei uns, und eine Berliner Theater-Uraufführung am Globe nach Shakespeare mit einem Titel, als sei er für den heutigen Tag ausgedacht worden. Macht, Krieg, Frieden? Zunächst gedanklich nach Teheran. Es ist nur 8 Jahre her, dass die Behörde für kulturelles Erbe hunderte Objekte aus dem dortigen Nationalmuseum noch nach Bonn fliegen ließ für eine große Schau über Irans frühe Kulturen. Die ältesten Objekte waren 9000, die jüngsten 3000 Jahre alt. Alles also vorchristlich und vorislamisch. Man sah zum Beispiel die älteste Tanzdarstellung, einen Gruppentanz vor 7000 Jahren auf einer Schale. Dazu bronzene Statuen und goldenes Geschmeide. Der Eindruck, im Iran wurden jahrtausende lang viel mehr Schmuckstücke als Waffen geschaffen. Eine genaue Kennerin des kulturellen Erbes des Iran ist die Prähistorikerin Judith Tomalski. Die Referentin für iranische Archäologie ist derzeit in Berlin, war aber bis vor 1,5 Jahren direkt vor Ort als Leiterin der Außenstelle Teheran des Deutschen Archäologischen Instituts. Im November 23, zur Zeit der Massenproteste gegen das Mullah-Regime, hatte die damalige Bundesaußenministerin Baerbock die Mitarbeiter deutscher Institutionen aus dem Iran abgezogen. Judith Tomalski hält nach wie vor Kontakt zu Kollegen und Kolleginnen im Iran. Ich habe sie vor ungefähr 6 Stunden zunächst gefragt, was machen die Mitarbeiter der Museen im Iran derzeit?
Ja, nach meinen Informationen versuchen eben die Mitarbeiter der Museen, die Objekte aus den Ausstellungsräumen in sichere Lager unterzubringen. Zum Beispiel im Nationalmuseum sind natürlich die wunderbarsten Stücke zusammengesammelt. Gold aus den Gräbern der Perser, Tontafeln aus Persepolis, Statuen, Bronzestatuen. Im Grunde das ganz umfängliche Erbe Irans.
Wie wichtig ist denn fürs Kulturerbe des Iran gerade das Nationalmuseum in Teheran? Und was wissen Sie über die besondere Lage dieses Museums in der Stadt?
Ja, das Nationalmuseum Teherans hat in sich auch eine bedeutungsvolle Geschichte, da es ja auch schon mit europäischer Zusammenarbeit gegründet wurde, nämlich mit den Franzosen damals, ne, in den 1920er Jahren. Und hier lagern eben die wertvollen Schätze aus Gesamt-Irans, Goldprotome aus der Perserzeit, also eben Darius des Großen, bis hin zu Bronzestatuen und auch Steinarchitektur aus Persepolis, aus dem gesamten Land, das gerade von unserem Kollegen, dem Nationaldirektor Jebral Nokandeh, auch als Sammlung aus Gesamt-Iran zusammengestellt wurde. Das Nationalmuseum liegt dann natürlich auch direkt in der Mitte Teherans, nahe des Basars, ist regelmäßig besucht. Iranische Schulkinder müssen alle einmal pro Jahr dieses Museum auch besuchen. Also der Unterricht findet dort auch aktiv statt. Das habe ich auch mehrfach selbst mit eigenen Augen natürlich dort erlebt. Und die Iraner, die iranische Bevölkerung nimmt ihr kulturelles Erbe sehr, sehr wahr und auch sehr ernst war.
Jetzt sind aber alle Museen derzeit geschlossen.
Richtig. Nach den ersten Attacken wurden sofort die Museen zugemacht und die Objekte aus den Ausstellungsräumen in die Lager verbracht.
Wie heikel könnte die Nähe zum Außenministerium sein?
Ja, das haben wir im Grunde ja schon durch Berichte erfahren, dass es eben heikel ist, dadurch, dass das Außenministerium wohl Ziel einer ersten Attacke war und das Museum gerade mal 100 Meter daneben steht, ist es natürlich gut möglich, dass dann eben Kollateralschaden entstehen.
Was ist mit den Freilandheiligtümern? Der Iran ist ja nicht nur stolz auf das islamische Erbe.
Ja, wir haben im Gesamt-Iran überall verteilt große archäologische Kulturerbestätten in Dimensionen wie eben Forum Romanum oder Pompeji. Also die Stätten selbst, die Architektur selbst, die dort noch steht und auch in sehr ausgezeichnetem Zustand noch ist, die ist schutzlos.
Was ist da, Frau Tomalski, Ihre Sorge jetzt mit dem Eintritt in den Luftkrieg der USA?
Herr Trump hat ja wiederholt bewiesen, dass er keinen Sinn für Kultur und Kulturgüterschutz hat. Er hat zuletzt 2020 recht offen damit gedroht, dass er genau weiß, mindestens 52 Kulturstätten des Irans hätte er auf dem Schirm oder seine militärischen Kräfte hätten dies auf dem Schirm. Nachdem wir jetzt ja wissen, wie er tickt oder auch agiert, müssen wir mit allem rechnen im Grunde, ne? Also ich hoffe nach wie vor, dass natürlich hier keine gezielten Attacken passieren, weil es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Aber ja, unsere iranischen Kollegen und Kolleginnen sind darüber sehr besorgt. Wir haben auch gerade aktuell immer noch auch iranische Kollegen, Kolleginnen hier in Europa verteilt. Wir hatten vor 2 Wochen noch eine wunderbare internationale Konferenz hier, ne? Da sind auch die Kollegen angereist und die jetzt immer noch versuchen, in das Land zurückzureisen, um eben als Vertreter vor Ort sich an ihren Kulturstätten eben zu engagieren und zu schauen, wie sie da weitermachen können.
Und schützen können?
Schützen kann, ganz genau.
Das kulturelle Erbe im Iran in Gefahr. Einschätzungen von Judith Tomalski, Referentin für iranische Archäologie am DAI. Heute Abend geht in Berlin die 2. Ausgabe des Festivals für dokumentarisches Erzählen zu Ende. Gleich zur Eröffnung wurde der Name geändert von Dokumentale zu Doxumentale. Hintergrund ist ein Namensrechtsstreit. Jetzt mit X geschrieben präsentierte das Festival 40 Dokumentarfilme. Dazu VR-Erlebnisse, Talks, Podcasts und Lesungen zu Theorie und Praxis des dokumentarischen Films. Wolfgang Martin Harmdorf mit Herausragendem.
Der Sieger kam aus Mexiko. La Edad del Agua, das Alter des Wassers, wurde auf der Doxumentale als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. In La Cantera, einem kleinen Ort im Zentrum Mexikos, gab es immer Wasser im Überfluss. Durch den Klimawandel und die Erderwärmung ist es knapp geworden. Uralte Grundwasservorräte wurden abgesaugt und so kamen giftige und gefährliche Stoffe aus tieferen Erdschichten ins Trinkwasser, etwa das hochradioaktive Radon. Nachdem 3 Kinder aus dem Dorf an Leukämie starben, wurden 6 Mütter und Wissenschaftler aktiv. Das Regieduo Isabel und Alfredo Alcantara begleitet ihren Kampf gegen die Ignoranz der Behörden. Widerstand ist auch ein zentrales Thema anderer Filme. Im Dezember 2024 wird der syrische Diktator Assad überraschend gestürzt. Auch in Berlin feiert die syrische Community das Ende der Schreckensherrschaft auf der Straße. Doch Syrien ist weit weg und die Zukunft in Berlin ist unsicher. In Deutschland verschärft sich die Ausländerfeindlichkeit.
Viele Migranten überlegten zurzeit, Deutschland zu verlassen.
Darunter auch einige Familien, die erzählen, dass sie Angst haben um ihre Zukunft. Pläne von Massenausweisungen von Menschen mit Migrationsgeschichte.
Als sie anfing, war das Ende noch offen. In Little Syria erzählt die Filmemacherin Reem Kasli ihre Geschichte und die ihrer Generation. Vom Aufstand in Syrien 2012, von der Verfolgung und der Vertreibung der Regimegegner und von der Flucht. Die Reise führt von den Giftgasangriffen des Assad-Regimes hin zur brutalen Gewalt an den europäischen Außengrenzen. Das Leben im Exil ist immer mit der Heimat verbunden. Etwa wenn die Geflüchteten im Internet unter unzähligen Fotos aus syrischen Leichenschauhäusern nach Angehörigen suchen. Aber es ist ein Film über die syrische Diaspora, nicht über die Menschen in Syrien.
Auf jeden Fall. Exil ist ein Teil unserer Persönlichkeit. Wir sind eine Mischung zwischen hier und da. Wir sind nicht Deutsche, wir sind nicht Syrer. Wir sind eine Mischung mit einer Vergangenheit, mit Zukunft.
Dokumentarfilme vermitteln über Details einen vielschichtigeren Blick auf die Wirklichkeit. Die Bandbreite der Themen reicht in Berlin dabei von den Kriegen und Krisen der Gegenwart bis zu grundsätzlichen Fragen wie dem Sinn der Arbeit heute, sexueller Identität und Religion. Es ging um Leihmutterschaft in Georgien, Abtreibung in Polen, aber auch um die Demokratiebewegung in Kuba. Auch die Formen der Darstellung waren weit gefächert, vom fast poetischen Zeitzeugenporträt über das Roadmovie. Es gab aber auch ganz vertraute und klassische Formate. Der Tierfilm Animal Pride spürt der weit verbreiteten Homosexualität unter Tieren nach und der Frage, warum die Wissenschaft das seit Charles Darwin vertuscht hat. Immer wieder geht es auch um die Aufarbeitung der Vergangenheit. Limbo Negro, schwarzes Zwischenreich, beschreibt die wenig bekannte Vergangenheit der Kolonialmacht Spanien im westafrikanischen Guinea. Regisseur Lorenzo Benitez hat 8 Jahre lang an dem Film gearbeitet. Im Zentrum steht die Suche nach Acacio Manier, Anführer im Kampf gegen die Kolonialherrschaft. 1959 wurde er verhaftet und verschwand spurlos. Vermutlich wurde er durch die spanische Kolonialmacht ermordet. Limbo Negro zeigt die Recherche, die Gespräche mit Zeitzeugen und die Suche in den Archiven der Franco-Diktatur. Sein Film habe sich während der Dreharbeiten entwickelt, sagt Lorenzo Benitez. Diese Offenheit unterscheide den kreativen Dokumentarfilm vom Spielfilm, aber auch von der konventionellen Fernsehdokumentation.
Es geht nicht mehr darum, die Wirklichkeit mit dieser allwissenden und allgegenwärtigen Stimme zu erklären. Filme sollen Möglichkeiten bieten, damit das Publikum Fragen stellen kann und offen wird für verschiedene Lesarten der Wirklichkeit. Das ist sehr wichtig.
In diesem Sinne haben die Filme auf dem Festival für dokumentarisches Erzählen in Berlin eine wichtige Korrekturfunktion im gesellschaftlichen Diskurs. Sie stellen die Vielfalt der Wirklichkeit dar, sowohl in Bezug auf die Themen als auch auf die Darstellungsformen. In einer Zeit, die von einer polarisierten und allzu simplen Medienwelt geprägt ist, sind kreative Dokumentarfilme ein notwendiges Korrektiv.
Meint Wolfgang Martin Hamdorf, der das Berliner Dokumentarfilmfestival Doxumentale für uns besucht hat. Meine Kollegin Christiane Vielhaber ist im Studio, das heißt, es ist eine große Kunstausstellung irgendwo im Westen Deutschlands zu besprechen. Heute Heimspiel. Das Kölner Wallraff zeigt jetzt ein knappes ganzes Jahr lang Blooming, barocke Blütenpracht. Da denke ich zunächst an üppig gefüllte Vasen aus Ton und das zieht jetzt bis Ende Mai kommenden Jahres.
Ja, und ältere Menschen kennen vielleicht noch so Glückwunsch-Telegramme, wo so üppige Blumensträuße drauf waren. Und das war immer von dem Blumenbräugel. Und ich fand die eigentlich immer ganz schön. Vielleicht so ein bisschen kitschig, aber ganz schön waren sie. Aber weil du sagst, eine große Ausstellung, sie läuft lange. Und sie ist vom Thema her klein. Du musst dir vorstellen, Blumen als Stillleben durfte man vorher nicht. Das Historienbild, ja. Das Porträt, ja. Aber bis zum Barock nur so ein paar Blumen und dann so ein bisschen gepinselt Feinmalerei, dass man denkt, ach, eine Rose und eine Tulpe und eine Nelke. Denn vorher, Henning, gab es zwar Blumen, aber als Accessoire, zum Beispiel die Maria mit dem Veilchen oder mit der Lilie, also Keuschheit und ne, so. Oder es gab Blumenwiesen, das war dann aber einfach, wo man die sakralen Szenen da aufgebaut hat. Aber die Blume an sich, also sowas Banales, dass das bildwürdig war, ist erst im Barock gekommen und eigentlich auch erst als Zeichen der Gegenreformation. Also jetzt können wir wieder sinnlich werden. Ne? Die Reformatoren haben ja alles rausgeschmissen, alles was ja sinnlich ansprechend war aus den Kirchen, aus den Häusern. Und jetzt plötzlich geht es wieder. Und es kommt etwas hinzu, der Titel ist ja irritierend. Blooming und Booming. Es war ein Boom an Tulpen. Und man kann sich das kaum vorstellen, dass damals, Mitte des 17. Jahrhunderts, für eine Tulpenzwiebel der Preis von 3 Häusern an der Gracht bezahlt wurde. Die Leute waren verrückt und man hat darauf gewettet, wie heute auf die Kryptowährung. Und dann
ist die Blase geplatzt. Und Gracht klingt also nach Malereizentrum Malerstuben in Flandern?
Hauptsächlich Flandern, das katholische Flandern, aber natürlich hatten die auch überall ihre Schüler. Es gibt zum Beispiel einen, der in Deutschland, in Frankfurt, in Hanau gearbeitet hat. Dann habe ich mich auch gefragt, Hanau was und Blumen? Frankfurt war der große Umschlagplatz für Zwiebeln, also Blumenzwiebeln. Und praktisch die Gemälde von dem Künstler sind wie so eine Art Katalog. Dann konnte man sagen, ich hätte gerne die und die, die da aufgezeichnet sind. Aber es gibt dann auch so wunderschöne Sachen. Da weiß man, die haben alle Dürer geguckt. Und den Hirschkäfer von Dürer, der ja wirklich so ein Trompe-l'œil, man denkt ja, der kriecht dir entgegen. Und solche Hirschkäfer findest du auch wie andere Würmer oder Nattern, dass man eben einmal die gute Natur und einmal die böse Natur. Und dann aber auch zu zeigen, wir Künstler sind die Blumen sind vergänglich, aber wir übertreffen die Natur und wir halten die fest für immer.
Sind das meistens abgeschnittene Blumen dann auch oder auch Blumenwiesen zu sehen?
abgeschnittene Blumen und Blumen in Vasen. Die Vasen spielen gar nicht so eine Rolle, wenn man diese Sträuße sieht und dann denkt man, da passen die alle gar nicht rein. Aber mitten in der Ausstellung ist ein Sockel und da stehen richtige Blumen.
Also dann duftet es auch. Also es geht um Fortpflanzung, Verführung, das lockt also auch.
Und wenn Sie an den Bildern vorbeigehen, ohne das zu merken, plötzlich zwitschert es und da ist so ein Bewegungsmelder und dann denken Sie, Sie sind in der Natur und dann haben Sie auch das Gefühl, Sie können die Schneebälle riechen oder die Rosen riechen.
Und welche Blumen dominieren? Auch die rote Gartenrose? Ja, verewigt bei uns ja auf Briefmarken.
Ja, Tulpen. Aha. Aber dann auch das, was wir heute so als Unkraut bezeichnen. Kapuzinerkresse, die auch irgendeinen Wert hat. Und sind aber die großen Blumen, also die wirkliche Blüten haben.
Wie modern wird's? Werden diese Telegramme auch gezeigt oder bleibt's rund um 1600 mit dem Bruegel?
Es bleibt fast alles. Im 17. Jahrhundert sind ein paar Ausreißer dabei, ein spanischer, wo ich auch denke, hätte man sich sparen können, dass so ein kleiner Knabe, der einen Vogel, einen Distelfink in der Hand hat und das ist ein Zeichen eigentlich für den auferstandenen Christus. Und im Hintergrund sind dann noch so ein paar Blumen, es sind Genrestücke dabei, es sind Porträts dabei, wo man denkt, was hat das jetzt hier mit dem Thema zu tun? Und guckt man aber genauer hin, dann hat die Frau ein üppiges Kleid an. Und was ist das Muster? Es sind Tulpen. Es bleibt weitgehend im Barock, aber es wird noch so ein Parcours durch die ständige Sammlung gezeigt. Und dann sind überall Hinweise, wo auch noch Blumen auftauchen, immer in anderen Zusammenhängen, damit man eben sieht, es ist nicht nur die Blume als Stillleben, sondern Blume setzt sich fort und steht für etwas.
Christiane Vielhaber über Blooming, barocke Blütenpracht im Kölner Wallraff. Vielen Dank. Heute ist in Köln auch der letzte Tag des AfriCologne Festivals. Es war bereits die 8. Auflage der inzwischen größten europäischen Biennale afrikanischen Theaters. Dieses Jahr mit einem lokalen Fokus auf Köln als eine der größten Handelsstädte im Deutschen Kaiserreich und deshalb auch Hochburg des Kolonialismus. Einen ganz besonderen Stadtrundgang aus deutscher und kamerunischer Perspektive hat meine Kollegin Dorothea Markus mitgemacht in Decolonize the Streets mit Historikerinnen und der Theaterkompanie Zora Snake werden die kolonialen Spuren in der Stadt Köln sichtbar gemacht.
Rund 25 Menschen stehen vor dem Bürgerhaus Stollwerk in der Kölner Südstadt, ein großer roter Ziegelbau. Einst residierte hier der größte Arbeitgeber der Stadt Köln. Mit Hustenbonbons hatte Vater Stollwerk begonnen. 1871 stiegen seine 5 Söhne groß in die Schokoladenproduktion ein. 30 Jahre später war Stollwerk ein weltweit agierendes Imperium. Für die Schokolade wurden Unmengen an Kakaobohnen gebraucht. Aus Kamerun, eine der ersten deutschen Kolonien.
Das, was wir hier jetzt auch nicht sehen, ist, wie kamen denn diese Kakaobohnen überhaupt nach Köln? Und das, was wir eben nicht sehen, ist der Landraub, das ist die Versklavung, die Zwangsarbeit, zu denen die einheimische Bevölkerung verpflichtet wurde.
Erzählen Aziza Malanda und Melle Bode von Decolonize Cologne. Ihre kolonialkritischen Stadtteilführungen wurden seit 2018 mehrfach ausgezeichnet. Sie zeigen ihre Quellen auf Schautafeln vor, alte Fotos, Landkarten oder Briefe. Oder Kakaowerbung von damals. Schwarze Menschen werden als Diener und Schokolade als Kraftnahrung für deutsche Kolonialsoldaten gezeigt. Man solle doch etwas mehr Gewalt anwenden, um die hungernden Arbeiter in Kamerun zu mehr Effizienz zu bewegen, notierte einst der Rektor der Kölner Universität, Christian Eckert. Weiter geht's, ein paar Schritte nur. Im Innenhof eines Häuserblocks stehen noch Relikte der einstigen Kakaobohnen-Kühlanlage. Es wirkt wie ein Schock. Vor einem eingezäunten Ziegelschornstein steht der schwarze Performer Tutu Dichu mit Tropenhelm, Seilen, glänzendem Oberkörper. Er stöhnt, wühlt in der Erde, knurrt wie ein Tier oder hebt kämpferisch die Faust. Langsam windet der Performer sein Seil um das Denkmal, fesselt, was einst seine Vorfahren fesselte. Und dann müssen die Zuschauer selbst Hand anlegen.
Kommen Sie alle, kommen Sie!
Alle ziehen mit am Seil, doch natürlich weicht die Betonplatte nicht vom Fleck. Fast körperlich spüren wir auf einmal, was Ausbeutung bedeutet. Erschöpft liegt Tutu Dichu am Ende am Boden wie ein kleines Kind. Dann übernehmen wieder die historischen Fachfrauen. Sie zeigen uns alte Kolonialwarengeschäfte, von denen es 1920 über 2000 gab. Die Supermarktkette Edeka trägt die Ausbeutungsvergangenheit heute noch im Namen. Am Ende der Führung stehen wir vor der alten Kölner Handelsschule. Von hier gingen einst zwei große Kolonialexpeditionen aus. Unter ihnen die Künstlerin Marie-Pauline Thorbecke, die eifrig malte und schrieb und danach ihr naiv brutales Tagebuch auf der Savanne publizierte.
Und anhand dieser Aufzeichnungen wird eigentlich die rassistische Gewalt, die von den Expeditionsleitern ausgeübt, sehr deutlich,
erzählt Merle Bode, während die Bilder der Performer noch nachwirken. Beeindruckend ergänzen sich in diesem Rundgang historische Fakten und Körpererfahrung. Die Kunst fügt dem Geschichtserlebnis eine spannende Dimension hinzu.
Findet Dorothea Markus, sie hat das Afri-Cologne-Festival besucht. Sommertheater, da assoziiert man bloß nichts Schweres, Konfliktreiches. Das Berliner Globe-Theater setzt bei seinem Sommertheater genau darauf und liefert einen anspruchsvollen Abend. Eine Koproduktion ist da uraufgeführt worden mit Künstlern und Künstlerinnen aus Russland und der Ukraine, die jetzt im Urban-Theater zusammenarbeiten. Der Titel: Ein gewichtiges Sprachspiel. Macht, Krieg, Frieden? Viele Fragen und auch Antwortversuche in diesem ambitionierten Friedensprojekt zwischen Shakespeare und den Kriegen der Gegenwart. Barbara Behrendt hat die Premiere gesehen und den Beteiligten zugehört.
Es ist natürlich alles andere als selbstverständlich, als Shakespeare-Sommertheater mit einer Uraufführung in die Saison zu starten, die das Wort Krieg im Titel trägt. Aber dem künstlerischen Leiter des Globe Berlin, Christian Leonhard, ist es nun mal ein Anliegen, die Gegenwart ins Theater zu holen.
Das ist ein Wagnis. Als der Krieg in der Ukraine begann, haben wir uns gefragt, wie wir als Theater darauf reagieren können und haben uns überlegt, wir, die wir zwar betroffen sind, aber keine Betroffenen, können uns nicht anmaßen, darüber etwas wirklich erzählen zu wollen.
Als sich dann Natalia Lapina, die Gründerin des russisch-ukrainischen Urbantheater, mit ihm in Verbindung setzte, sah er die große Chance. Seine Idee? Shakespeares Königsdrama Heinrich V. mit den Schriften der Philosophin Hannah Arendt und denen des Diplomaten und Staatstheoretikers Niccolò Machiavelli zusammenzubringen und einen generellen Blick auf Macht- und Gewaltmechanismen zu werfen. Der Abend ist nun als Gerichtsdrama aufgebaut. Das Publikum sitzt mitten im Bühnenrund, während das Ensemble Schlüsselszenen anspielt. Wie Heinrich V. aus innenpolitischem Druck ohne Not einen Krieg mit Frankreich anzettelt. Wie er mit einem zahlenmäßig unterlegenen Heer die überraschten Franzosen schlägt. Und seinen Thronanspruch über die Heirat mit Prinzessin Katharina verstetigt. Hannah Arendt und Machiavelli unterbrechen mit ihren Einsprüchen die Handlung.
Jeder, schneidet allen die Kehle durch!
Das ist ausdrücklich gegen das Kriegsgesetz.
Die Russin Natalia Skorochot, die das Stück geschrieben hat, möchte hier aber keine plumpen Vergleiche zu Wladimir Putin ziehen. Schließlich sei Heinrich V. ein Mensch gewesen, ein guter Herrscher, dessen Kriegsführung es kritisch zu betrachten gilt. Putin dagegen sei eine Maschine.
Heinrich V. is not Putin. No, no. He's a person with his soul, but Mr. Putin is without any soul.
Die deutsche Schauspielerin Saskia von Weidenfeld, Teil des Globe-Ensembles, nimmt im Stück eine viel größere Frage wahr.
Gibt es einen gerechten Krieg? Und wie schaffen es diese Kriegstreiber, diese Führer, die ihre Völker in den Krieg führen, immer wieder das Volk zu mobilisieren?
Doch wie gelingt es im Urbantheater, das seit 2023 in Berlin als Exiltheater arbeitet, mit russischen und ukrainischen SchauspielerInnen gemeinsam eine solche Arbeit über Macht und Krieg und Frieden zu inszenieren? Für Ilya Rudakov, den ukrainischen Ehemann der russischen Theaterleiterin, ist das einerseits weniger kompliziert, als es scheint. Schließlich seien auch die russischen Ensemblemitglieder vor Putins Regime geflohen. Andererseits sind die Proben herausfordernd.
Das war nie so einfach, weil zum Beispiel meine Eltern, sie sind noch in der Ukraine und meine Schwestern und jeden Tag nach der Probe lese ich Nachrichten.
Und Michael Schröder, Sohn russlanddeutsch-jüdisch-ukrainischer Eltern, ergänzt.
So wie ja, natürlich ist es kompliziert, aber niemand erwartet, dass ein Mensch so eindeutig für eine Seite da plädieren kann. Meine Oma war Ukrainerin, mein Opa war Weißrusse, ich bin in Russland aufgewachsen, meine Schwester kommt aus der Ukraine. Also es ist quasi so, dass diese Konfliktherde, die jetzt vermeintlich offensichtlich da stehen, so gar nicht zu verhandeln sind, wenn sich Menschen begegnen.
Während der erste Teil des Abends noch recht überhöht die Mechanismen von Macht und Gewalt verhandelt, sprechen die SchauspielerInnen im zweiten Teil von Kriegserfahrungen in den eigenen Familien. Jeder hat sie, auch wenn sie weiter zurückliegen mögen. Der moralische Zeigefinger, der hier am Ende vor dem Krieg warnt, wäre gar nicht nötig gewesen, um dem Publikum Denkanstöße zu geben. Doch die ZuschauerInnen stimmen ins Friedensbekenntnis ein, nachdem eine lange Liste an gegenwärtigen Kriegsschauplätzen verlesen worden ist.
Ich will, dass es endet.
Ich will, dass es endet. Und du?
Ich will, dass es endet.
Ich will, dass es endet.
Ich will, dass es endet.
Was kann ein Theaterabend wie dieser nun erreichen?
I think it can achieve nothing. Just to understand that the question is not about heaven and hell. It's more complicated question.
Nichts kann dieser Abend erreichen, sagt die Autorin. Nur verstehen lernen, dass es nicht nur Himmel und Hölle gibt, sondern die Welt viel komplexer ist. Als wäre das kein großes Anliegen, vor allem beim Sommertheater.
Barbara Behrendt, sie hat Am Globe Berlin Macht, Krieg, Frieden gesehen. Die schweizerische Schriftstellerin Gertrud Leutenegger ist vorgestern mit 76 Jahren in Schwyz gestorben. Ihr Werk umfasst Prosa und auch Lyrik. Mehr in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Bevor sie mit ihrem Roman Vorabend im Surkamp Verlag 1975 debütierte, da war sie Lyrikerin und Regieassistentin am Hamburger Schauspielhaus. Als der Verleger Siegfried Unseld vom Surkamp Verlag sie 1974 in Zürich kennenlernte, merkte er rasch, dass er eine Poetin vor sich hatte, die anders schrieb und sprach, als es damals üblich war. Der Schweizer Literaturkritiker Paul Jandl sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Gertrud Leutenegger hat ein literarisches Werk geschaffen, das versucht hat, die äußere Welt und die innere Welt miteinander zu verknüpfen. Sie war eine bescheidene, sie war eine sehr zarte Frau. Ich habe sie auch in Zürich manchmal erlebt. Sie war wirklich eine Seele und die Seele steckt eher in der Literatur, als sie sich vor dem Publikum präsentiert hätte.
Geboren wurde sie 1948 in Schwyz, machte zunächst eine pädagogische Ausbildung, studierte anschließend Regie an der Schauspielakademie, bevor sie an die Hamburger Bühne ging. Längere Zeit hat sie in Italien, England und Japan verbracht. Ihr Roman Panischer Frühling schaffte es beim Deutschen Buchpreis 2014 bis in die Endausscheidung. Leutenegger wird als Poetin der leisen Töne beschrieben, die zu einer Zeit auftrat, Mitte der 70er Jahre, als politisches Engagement der Künste angesagt war. Einen Computer brauche sie nicht zum Schreiben, nur Stille.
Schreiben ist vielleicht Angst vor dem Tod. Solange ich schreibe, sterbe ich nicht. Wenn ich sage, eben der Mensch braucht, um zu atmen, um sich frei zu fühlen, auch imaginäre Bilder, dann verteidige ich einfach eine Realität, die vielleicht nicht so leicht wahrnehmbar ist.
Das Imaginäre als anderer Teil der Wirklichkeit. Mitte der 70er war man diesen feinsinnigen Ton nicht mehr gewohnt oder ihre Absage an Geschichtsziele. Dafür wurde sie kritisiert, andere schätzten sofort ihre Poesie. Ich habe nie an das Fabulieren einer kontinuierlichen Entwicklung geglaubt, heißt es in ihrem Roman Ninive. Und im ersten Roman Vorabend, mein Thema ist, dass ich keines habe. Um jeden fixen Gedanken gerinnt die Welt. Ich habe Angst vor den geronnenen, vor den erstarrten Dingen. Gertrud Leutenegger ist mit 76 Jahren in der Schwyz gestorben. Der italienische Architekt Renzo Piano, für Museumsbauten weltweit bekannt, baut im griechischen Piräus ein internationales neues Zentrum für zeitgenössische Kunst und Kultur. Das Kyklos genannte Projekt soll mit ähnlichen Einrichtungen weltweit Berührung aufnehmen. Das berichtet heute die Griechenland-Online-Zeitung. Die ständige Ausstellung werde Kunstwerke von Völkern Afrikas, Ozeaniens und auch aus anderen Weltgegenden umfassen. Humorvoll und bissig war er, buchstäblich. Der Gastro-Restaurant-Hotelkritiker Heinz Hormann. Er ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Hormann war von 2013 bis 2016 als Juror in der Kochshow Grill den Hänsler tätig und bekannt, da saß er neben Rainer Kallmund, bewertete dort mit spitzer Zunge die Ergebnisse. Auch in der Vorgängersendung Die Kocharena war er in der Jury. Hormann arbeitete als Journalist, veröffentlichte über 30 Bücher rund um Hotels und Restaurants.
Das war Kultur heute. Gleich in den verlängerten Informationen am Abend mit Fanny Buschert fast nur ein Thema: das Eintreten der USA in den Luftkrieg zwischen Israel und dem Iran. Hier dankt Henning Hubert fürs Zuhören.